manche Gottesdienstprofis, genauso wie ich. Und sie haben schon bestimmt Gottesdienste unterschiedlichster Art erlebt, interessante und langweilige, kurze und lange, bewegende und eher steife. Viele Gottesdienste, die meisten, glaube ich, habe ich mittlerweile von hier vorne erlebt, aber auch sehr, sehr viele von ihrer Warte aus, als Gottesdienstbesucher. In meiner Jugendzeit gab es 3 oder 4 Mal im Jahr wirklich große Gottesdienste, so 800 bis 1000 Leute kamen da. Und diese Gottesdienste fanden in einer riesigen Sporthalle statt. Man saß so auf orangen Plastikstühlen, die Akustik war miserabel und wenn die Sonne reinschien, war das unerträglich. Das war aber noch nicht das Schlimmste. Leider wollte das Programm nie enden. Da waren Chöre und Posaunenchöre und die mussten und sollten natürlich alle spielen. Viele Lieder, viele Strophen und es gab 2 Predigten in Worten 2. Und ich vermute mal, die Prediger fühlten sich durch die vielen Besucher so herausgefordert und gaben alles. Und das dauerte natürlich, sodass diese Gottesdienste nie kürzer als 2, 2,5 Stunden waren. Und um einen besonderen Gottesdienst, also ich rede jetzt nicht von der Länge, geht es auch heute im Predigttext. Ich lese Apostelgeschichte 20, die Verse 7 bis 12. Da heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren und das Brot brachen, predigte ihnen Paulus und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede bis zur Mitternacht. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo sie versammelt waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom 3. Stock und wurde tot aufgefunden. Paulus aber ging hinab, warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, macht kein Geschrei, denn seine Seele ist in ihm. Dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Soweit Worte Gottes. Mein erster Punkt, schafft die Predigt ab. Schafft die Predigt ab. Zum 3. Mal war Paulus in Troas, dieser Stadt heute Nordwesten Türkei. Da hat er einmal ja diese Vision bekommen, nach Europa zu gehen, zu missionieren, komm herüber nach Mazedonien. Jetzt war er wieder auf der Durchreise, diesmal nach Süden, nach Jerusalem. Und er hat sich 7 Tage genommen, um diese junge Gemeinde zu begleiten, zu unterweisen. Am Abend vor seiner Abreise, ein Sonntagabend, feiert er eben Gottesdienst mit den Christen in Troas. Der Gottesdienst fand abends statt. Das ist sozusagen der Urgroßvater unseres G3-Gottesdienstes. Wir befinden uns aber jetzt im Jahr, in diesem Text, 55 nach Christus, also sehr früh. Die Christen trafen sich sonntagsabends. Warum? Ja, Sonntag war natürlich kein Feiertag. Die mussten arbeiten sonntags, konnten deshalb erst abends nach der Arbeit Gottesdienst feiern. Man nimmt an, 19.30 Uhr, 20 Uhr traf man sich müde vom Tag zum Gottesdienst feiern. Es gab auch noch keine schönen Gemeindezentren oder Kirchen. Nein, man traf sich im 3. Stock eines ganz normalen Miethauses. Dort fanden die Versammlungen statt. Es war natürlich heiß, Troas, Ägäis, es war warm. Und man machte so stickige Öllampen an, damit es einfach hell war. Und die wärmten natürlich zusätzlich. Aber das war den Christen damals wichtig, alles hell und transparent zu machen, denn es gab immer Verdächtigungen. Oh, die Christen, die machen irgendwelche merkwürdigen Sachen in ihren Gottesdiensten. Abendmahl, Brot und Wein, Leib Christi, die essen Fleisch. Die essen Menschenfleisch. Das war der böse Verdacht. Und deshalb haben die alles immer hell gemacht. So wie wir alles transparent machen, wir machen nichts Verbotenes. Deshalb noch diese zusätzlichen stickigen Öllampen. Der Gottesdienst, von dem uns hier berichtet wird, der war wirklich lang. Der begann mit einer kurzen 4-stündigen Predigt von Paulus, dann war Mitternacht, danach Abendmahlfeier und danach gab es noch Gruppengespräche so in Gebetsgemeinschaften bis es hell wurde. Und dann ist der Paulus in sein Schiff gestiegen und weggefahren. Aber möglicherweise gab es während der 4 Stunden schon so einen kleinen Imbiss. Wir kennen das von den frühchristlichen Kirchen, da gab es so Sättigungsmahle. Kann sein, dass die an Tischen saßen, das wäre dann noch etwas erträglich, eine 4-stündige Predigt. Und wir wissen, Paulus war ja nicht der beste Redner, das wird ja schon kritisiert von den Korinthern. Deshalb war das sicherlich nicht so einfach, dazuzuhören. Und bei dieser Marathonpredigt ist es dann wohl passiert, der junge Mann mit dem schönen Namen Eutychos, das heißt zu Deutsch, der, der Glück hat, also Glückspilz. Eutychos ist ein Glückspilz. Der sitzt in der Fensterbank, schläft ein, fällt aus dem Fenster. Ist tot. Der Glückspilz hat Pech gehabt. Das war eine wirklich unerwartete Nebenwirkung der Predigt. Und Paulus, ja, der hat tatsächlich viel zu lang gepredigt. Deshalb ist Eutychos eingeschlafen. Ich habe mich gefragt, was mache ich, was machen Sie eigentlich während einer Predigt? Hallo, auch wenn die nicht 4 Stunden dauert, das ist kein Test jetzt. Nach meiner Beobachtung, und ich sehe ja genau, was Sie da machen, gibt es unterschiedliche Spezies von Predigthörer und Predigthörerinnen. Ich sage Ihnen ein paar, das sind die Mitschreiber oder jetzt auch die Sketchnoter, die passen auf, versuchen zu erfassen, was gepredigt wird und die hören dann in der Regel genau zu oder vielleicht tun sie auch nur so und gucken auf ein weißes Blatt, das weiß ich nicht. Dann sind da die Pokerfacer, die gucken immer so. Wird was Trauriges gepredigt? Ist es lustig? Hab keine Ahnung, was in den Köpfen vorgeht, immer gleich nach außen. Dann gibt es die Gähner, kennen Sie? Man muss das zurückhalten. Oder die Redenden, die stoßen, die reden dann immer mal währenddessen. Dann gibt es die Bibelblätterer, die blättern ganz hektisch in der Bibel, vielleicht, keine Ahnung. Und dann gibt es die Runterbeuger, das mache ich auch. Ich schaue da meine Fußspitzen an und meditiere ganz intensiv. Ich weiß nicht, wie Sie sich verhalten. Wie hören Sie denn Predigten? Wie hören Sie Predigten? Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn Ihre Gedanken oder meine bei der Predigt einfach mal abweichen und wandern gehen. Ich habe in vielen Predigten schon wirklich Probleme gelöst für mich, die kommenden Wochen geplant und andere wichtige Dinge gemacht. Aber ich denke, das steht unter dem Segen Gottes, weil das habe ich ja gemacht, als ein Wort verkündigt wurde. Und das trifft auch auf Sie zu. Ich bin niemandem böse, der abweicht. Und weil das so ein schwieriges Geschäft ist mit dem Predigthören, sind manche tatsächlich der Meinung, Predigten gehören abgeschafft. Eutychos wäre auch der Meinung gewesen, bin ich fest von überzeugt. Viel zu gefährlich. Predigten gehören abgeschafft, sagen welche. Warum? Weil Predigten geben Antworten auf Fragen, die keiner mehr stellt. Sie wollen ein Bedürfnis befriedigen, das in unserer Mediengesellschaft keiner noch hat. Oder kennen Sie jemanden, der sagt, toll, endlich mal wieder in Ruhe 30 Minuten einer Rede zuhören. Das ist ja nicht wirklich ein Bedürfnis heute, oder? Sie wissen das, alles wird irgendwie diskursiver, partizipativer. Workshops ersetzen Vorträge und selbst Vorträge kommen nicht mehr ohne Bilder im Hintergrund aus. Ständig produzieren wir und konsumieren wir Text, E-Mails, WhatsApp, Instagram und so weiter. Und die gehaltene Rede, die wirkt dann in so einem Universum aus Bildern, Kurznachrichten wie ein Fremdkörper. Was soll das? Gute Argumente dafür zu sagen, wir schaffen jetzt die Predigt ab, machen alles interaktiv im Gottesdienst. Aber ich finde, es sind noch bessere, tatsächlich die Predigt beizubehalten und zu kultivieren. Klar werden in Predigten Antworten gegeben auf Fragen, die vordergründig keiner mehr stellt. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann finden wir in der Bibel, im Wort Gottes, alle wesentlichen Grundfragen, die Sie interessieren, die haben schon die Menschen damals interessiert und die werden abgearbeitet und beantwortet. Deshalb lohnt es sich, die Mühe zu machen, sich mit biblischen Texten auseinanderzusetzen. Und Gott zur Sprache zu bringen, der uns ja auch fremd geworden ist, der auch ja scheinbar sich verabschiedet hat aus unserer Gesellschaft. Gerade deshalb muss doch gepredigt werden. Und klar ist die Predigt ein Fremdkörper in unserer Alltagswelt. Natürlich, aber das soll sie doch genau sein. Gottesdienst will ihren Alltag unterbrechen, nicht mehr vom selben. Nicht immer wieder das Gleiche, was sie sowieso die ganze Woche schon haben. Predigt ist anders. Ja, die muss anders sein, weil Gott anders ist. Und weil Gott sich bemerkbar machen will in ihrem Leben. Natürlich sollen Predigten nicht langweilig sein. Das finde ich auch schrecklich, auch als Prediger. In Predigten geht es auch nicht in erster Linie um einen Kommentar zur Weltlage oder dass jemand seine persönlichen Erfahrungen ausbreitet, sondern es geht um Gott. Es geht um Jesus Christus. Es geht um den Geist und Sie persönlich. Das ist das Zentrum von Predigt. Nichts anderes. Schafft die Predigt ab. Bitte nicht, sonst verschwindet das Format, in dem Gott zu Ihnen, zu dir spricht, in dem du Vergewisserung, Orientierung und Lehre erfährst. Lieber sich Mühe geben, das sage ich für mich, interessant predigen, nicht über 25 Minuten predigen. lieber sich Mühe geben als Zuhörer, als Zuhörerin, genau zuhören, was erwarten vom Geist, dass er zu mir redet, mit offenem Herz und Hirn hier sein. Mein zweiter Punkt, Kirchenschlaf ist ungesund. Komm wieder zu Eutychos, dem Glückspilz, der einschläft, aus dem Fenster fällt, tot ist. Heißt er immer wieder, Kirchenschlaf ist gesund. In diesem Fall war er es tatsächlich nicht. Und Kirchenschlaf hat es tatsächlich von Anfang an gegeben. Das ist einer der ersten bekannten Gottesdienste, über den hier berichtet wird. 55 nach Christus, da haben sie schon geschlafen. Und die Kirchen haben immer eine Menge unternommen, um Kirchenschlaf zu verhindern. Früher gab es keine Bänke. Im Stehen kann man schlecht einschlafen. Dann in den orthodoxen Kirchen gibt es nur am Rand so kleine Sitzbretter, die sind so breit und dann kann man sich mal hinsetzen in den dreistündigen Gottesdienst. Aber wenn man zu lange sitzt, dann kommt der Priester mit zum Stock, aufstehen, los. Und dann müssen sie wieder aufstehen. Schutz vor Kirchenschlaf. Später hat man dann die Holzbänke eingebaut, aber haben Sie schon mal auf so einer Holzbank gesessen in der Kirche? Kann man da schlafen? Nein. Man ist froh, wenn man dann hinterher wieder ohne Rückenschmerzen aufstehen kann. Bei den reformierten Christen, die für sehr lange Predigten bekannt sind, hat man einfach die Predigt geteilt. Da wurde mal ein Lied gesungen und mal aufgestanden, konnte man auch nicht einschlafen. Und im Pietismus, in der Erweckungsbewegung, da haben sich manche Gottesdienstbesucher ein Kissen mitgebracht, das haben die unter den Kinn gelegt und wenn sie da runtergenickt sind, dann konnte der Kopf nicht so nach vorne fallen und dann sah das für alle aus, oh, der Bruder, die Schwester ist ja noch voll da. Das ist das Kissen gewesen, ganz wichtig. Auch heute wird viel unternommen, damit es nicht langweilig wird, jemand einschlafen könnte im Gottesdienst. Der Prediger läuft wie ein Tiger hin und her im Käfig, damit sie immer gucken, die Aufmerksamkeit, ständig Visualisierung und irgendwelche Gimmicks, nur um Aufmerksamkeit zu generieren. Kann man machen, muss man aber nicht machen. So. Und wir haben in unserem Gottesdienstraum uns auch was einfallen lassen. Sehen Sie, Fensterbänke sind niedrig, wenn sie daraus fallen, tut sich keiner weh. Oder die Fenster sind noch nicht so breit. Oben, das Fenster ist abgeschlossen, kann niemand rausfallen. Die Balustrade entspricht deutschen Sicherheitsstandards, kann niemand runterfallen. Also wir haben auch was getan und uns abgesichert gegen Kirchenschlaf, dass es nicht gefährlich wird. Schlaf ist ja eigentlich was Schönes. Denn Sein gibt es der Herr im Schlaf, heißt es im Psalm 127, Vers 2. Und doch ist müde werden, schläfrig werden, nicht nur angenehm und gut. Es kann sogar bedrohlich werden, wie für Eutychos. Oder denken Sie an die Jünger im Garten Gethsemane, wachet und betet und die haben gepennt. Oder Jona, der unten im Schiff einfach schläft, während die Mannschaft sich abrackert und das Schiff untergeht. Schlaf ist nicht immer gut. Schlaf ist eine Gefahr. Eine Gefahr auch für eine ganze Gemeinde. Da werden Entwicklungen verschlafen, Weichen nicht rechtzeitig gestellt, sodass Gemeinden schlafen und dann vielleicht einfach verschwinden. So passiert das immer wieder leider. Schlafen ist eine Gefahr für die ganze Christenheit. Die Kernaufträge der Gemeinde Jesu werden vernachlässigt. Evangelisation und Mission. Und da wird sich um alles Mögliche gekümmert, aber nicht mehr um das Kerngeschäft. Und dann schlafen Kirchen und Christen und werden an den Rand gedrückt. Niemand interessiert sich mehr dafür. Schlafen ist auch eine Gefahr für Sie, für mich, für jeden einzelnen Christen. Wenn das Schwungrad des Glaubens sich so immer langsamer dreht und langsamer, nicht mehr gestaunt wird über Gott, nicht mehr gestaunt wird darüber, von Gott geliebt zu sein oder einer Gemeinde angehören zu dürfen, wenn alles irgendwie selbstverständlich ist und langweilig wird, wenn von Gott nichts mehr erwartet wird, wenn er seinen Platz vielleicht noch sonntags morgens in dieser einen Stunde hat, aber sonst Fehlanzeige, dann fängt man an zu schlafen. Man zieht sich zurück. Heute mal nicht Gottesdienst, heute keine Zeit für Mitarbeit, regelmäßiges Beten, auch nicht mehr so wichtig. Und von der Bibel wissen Sie vielleicht dann nur noch, wo sie steht bei Ihnen zu Hause. Das ist müde werden im Glauben, einschlafen. Und das kann kippen, genauso wie Eutychos gekippt ist. Der schlafende Christ, Eutychos, ist uns hier ein Warnzeichen. Schlafende Christen leben gefährlich. Was hilft Ihnen, was hilft mir, nicht einzuschlafen? Na, dagegen hilft, wachsam zu sein. Wachsam zu sein. Immer wieder ruft Jesus dazu auf, wachet und betet. Wachsam sein heißt, Anzeichen von Müdigkeit zu erkennen. So wie bei manchen Autos macht das ja, ping, machen Sie eine Pause. Dann haben sie hektisch gelernt oder sie sieht, dass ihre Augen öfters mal zuklappen und sie blinzeln. Sowas brauchen wir eigentlich auch. Mach mal eine Pause. Und Jesus lädt uns hier ein, Pause zu machen, wenn wir müde sind. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch erquicken. Ausruhen ist bei Jesus doch erlaubt. Und schlafen natürlich auch. Und beides ist auch in unserer Gemeinde erlaubt. Und wenn es sein muss und sie keinen Schlaf kriegen in der Woche, von mir aus auch hier im Gottesdienst. Niemand muss schuften, bis er oder sie umfällt. Wenn sie müde werden, achten sie darauf, nehmen sie das wahr und nehmen sich ihre Auszeit. Gegen Müdigkeit hilft auch dienen. Was zu schaffen, was zu machen, das hilft dabei, wachsam zu bleiben. Finden Sie Ihren Rhythmus, machen Sie mit in der Gemeinde, Sie werden gebraucht und wer dient, der schläft jedenfalls nicht. Was auch hilft, wachsam zu sein, das ist Disziplin, sich am Riemen reißen tatsächlich. Diszipliniert in der Bibel zu lesen, regelmäßig zu beten, auch wenn ich keine Lust dazu habe. Ein festes Ritual daraus zu machen, dass ich nicht immer wieder neu nachdenken muss, mache ich das jetzt oder mache ich es lieber nicht, dann ist es schon vorbei. Sondern einfach tun. Zweierschaften, Hauskreise helfen, wachsam zu sein. Durch den Austausch und die Gemeinschaft trägt und stützt man sich gegenseitig. Und wenn man selbst müde ist, sind ja auch noch die anderen da. Das finde ich auch gut. Und dann hilft so ein Weckruf, wachsam zu bleiben. Ich glaube, Eutychos ist nie wieder eingeschlafen, in keinem Gottesdienst, und wenn die Predigt 6 Stunden gedauert hat oder hat sich zumindest nicht mehr auf die Fensterbank gesetzt. Und vielleicht brauchen Sie auch immer jemanden, der Sie weckt. Hallo, komm, nicht einschlafen, der Sie so in die Seite oder so antippt, damit Sie wach bleiben im Glauben, damit Ihr Glaube neu geweckt wird, Sie erweckt werden. Also auch das sagt uns die Geschichte von Eutychos. Bleiben Sie bitte wachsam, damit Sie nicht einschlafen. Ein dritter und letzter Gedankengang, Glück im Unglück. Ich habe schon gesagt, Eutychos, dem Glückspilz, widerfährt Unglück. Es gibt ja Leute, die überleben solche Stürze aus dem 3. Stock, das wird dann in der Bildzeitung berichtet. Eutychos hat ihn nicht überlebt. Die Gottesdienstbesucher stürzen die Treppe hinunter, heben den leblosen Körper auf. Paulus kommt hinzu, legt sich auf den leblosen Körper, steht auf und sagt, keine Aufregung, der lebt. Nichts passiert. Also gehen alle wieder hoch, feiern das Abendmahl, als sei nichts geschehen. Und hinterher wird noch bis zum Morgengrauen diskutiert. Eutychos, kein Problem offensichtlich. Nichts passiert, das ist die Botschaft von Paulus. Was wäre denn hier los, wenn hier einer runterfallen würde und lägt da leblos? Ich laufe hin, schmeiße mich auf den, sage, alles in Ordnung, setzt euch wieder hin, wir feiern Gottesdienst, weil ich sage, da gäbe es sofort, würde hier 112 gewählt werden von irgendjemandem von Ihnen. Verstehen Sie, was da passiert? Warum, seltsam, bleibt denn Paulus so cool? Warum regt er sich denn nicht auf? Und die Gemeinde auch nicht. Paulus hat gerade einen Toten auferweckt, hallo? Und die feiern Abendmahl, als ob nichts gewesen wäre. Ist das Abendmahl wichtiger als dieses Wunder? Genauso ist das. Das Abendmahl ist wichtiger wie dieses Wunder. Deshalb feiern die Abendmahl. Das Abendmahl ist das größere Wunder. Und Paulus war so gelassen, weil er einen tiefen Glauben hatte. Der Junge lebt und er wusste, der wird wieder fit. Das war sonnenklar. Paulus hat diesen Schlafenden, diesen Gefallenen und diesen toten Eutychos neu erweckt. Bibelleser kennen das aus dem Alten Testament. Elia hat das gemacht. Elisa kennt das von Jesus. Johannes 11. Petrus. Das finden wir immer wieder in der Bibel und hier Paulus. Und wenn biologisch Tote eine Erweckung erfahren, dann doch auch geistlich Tote. Wenn sie mehr Zweifel haben als Glauben, wenn sie dabei sind einzuschlafen oder sogar schon aus dem Fenster gefallen sind, wenn sie nicht glauben wollen oder können, dann will Jesus sie heute Morgen erwecken, wie dieser Eutychos erweckt worden ist. Und das Spannende an dem Text, auch darauf mache ich Sie aufmerksam, Sie müssen nichts tun. In dem ganzen Text der Eutychos spricht kein Wort, der macht nichts, der schläft und fällt aus dem Fenster. Das war's, was er macht. Alles andere machen andere. Alles andere macht Jesus. Er weckt durch den Heiligen Geist neues Leben in Eutychos und Glauben in ihnen. Das macht er im Gottesdienst, durch Predigt, durch Gemeinschaft, durch die Feier des Mahls. Wer gefallen ist, der wird auferweckt. Ganz selbstverständlich, ganz einfach. Vielleicht ist bei manchen von Ihnen ja nicht der Glaube an Jesus tot, sondern etwas anderes in Ihrem Leben. Vielleicht ist eine Hoffnung gestorben, eine Beziehung, eine Sehnsucht, irgendwas anderes. Und Sie haben sich damit abgefunden, ist halt so, abgestürzt, Pech gehabt. Ich lerne aus dem Text, als Christ rechne ich nicht immer mit dem Schlechtesten, sondern mit dem Besten. Mit dem Glück im Unglück, mit dem Wirken Gottes im eigenen Leben und dem von anderen. Kein Ding ist Gott unmöglich. Lesen wir ganz am Anfang bei der Verkündigung der Maria. Kein Ding ist Gott unmöglich. Darum ist Erweckung möglich, deines Glaubens, deiner totgeglaubten Träume, deiner Sehnsüchte, deiner Beziehungen und auch des Lebens, dann, wenn Jesus uns auferstehen lässt. Das Happy End der Geschichte, als Paulus am frühen Morgen abreisen muss, ist Eutychos wieder dabei. Die ganze Gemeinde, heißt es da, war nicht wenig getröstet. Durch die Predigt, durch das Abendmahl, natürlich auch durch die Erweckung des Jungen. Sie waren erschöpft, aber sie waren glücklich. Gott möchte, dass wir eine erweckte, eine wache Gemeinde sind. Mit erweckten, mit wachen Menschen, erweckten und wachen Kindern Gottes, die seine Gegenwart feiern, die sich anstrengen und genau zuhören, die wachsam sind und die mit dem Besten rechnen, mit der Kraft Gottes in ihrem Leben, mit der Gegenwart Christi und der Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich Ihnen und uns. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Wir neigen uns bitte. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in dieser Geschichte von Eutychos lesen und lernen können, wer du für uns bist und wie du für uns sein willst und wie wir sein sollen. Ich danke dir dafür, dass du den Eutychos nicht hast einfach liegen lassen, Pech gehabt, sondern dass du ihm neues Leben geschenkt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du auch so mit uns gehst und umgehst. Nicht uns liegen lässt, Pech gehabt, sondern uns neu versorgst mit Kraft, mit Hoffnung, mit Leben. Da, wo wir uns selbst tot fühlen, abgestorben oder wo Dinge in uns tot und abgestorben sich anfühlen. Komm du ganz neu in mein Leben, in unser Leben, in unsere Gemeinde mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die uns lebendig macht, die uns hören lässt, die uns wachsam sein lässt und die uns einfach dir gut dienen lässt, für dich da sein lässt. Danke, Herr, dass du hier bist und danke, dass dein Wort heute noch die gleiche Kraft hat wie damals in Troas. Amen.